Ein paar Vögel fliegen fröhlich kreischend über unsere Köpfe, wir blicken beide auf. Sag mal, waren das Mauersegler? Frage ich. Sollten die nicht längst weg sein? Richtung Süden? Ich schätze, dieses Jahr bleiben sie. Ich folge ihnen mit dem Blick. Sie wirken, als würden sie von einer unsichtbaren Hand über den Himmel katapultiert.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Der längste Schlaf, das am 18.09.2024 erschienen ist. Und zwar von der tollen Bestseller-Autorin Melanie Rabe, die heute nicht nur bei uns zu Gast ist, sondern heute auch etwas über Mauersegler mit uns erzählen will. Hallo Melanie, schön,
Hi.
Dass du da bist.
Ich freue mich
Freut
voll.
Uns sehr.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ja, du bist ja, das ist ja nicht dein einziges Buch, du hast ja noch viele andere Bücher geschrieben, zum Beispiel Der Schatten wurde auch vom ZDF verfilmt, findet man wohl auch noch in der Mediathek, ne?
Ja.
Und deine Bücher wurden ja auch in über 22 Sprachen übersetzt, habe ich gehört. Ja, und du bist eben nicht nur Bestseller-Autorin, sondern du bist auch seit geraumer Zeit Mauersegler-Botschafterin beim NABU. Und was es damit auf sich hat, welche Faszination du für diese Vögel hegst, all das erfahren wir etwas später. Wir machen erstmal weiter mit der Rubrik der zuhörenden Fragen.
So ist es. Und Melanie, da frage ich dich mal direkt, hast du Katzen zu Hause?
Leider nein. Ich würde mich super zur Cat Lady eignen. Ich liebe Katzen, aber ich habe nicht so viel Zeit und bin wenig zu Hause und deswegen habe ich keine.
Ja, wir haben nämlich schon mal eine Folge gemacht, die Folge 32, zu dem Verhältnis von Katzen und Vögeln. Die hieß mich Miezi versus Piepsi. Und wir haben euch damals ja gebeten, ihr da draußen uns mal Feedback zu geben, und zwar zu den Halskrausen, zu den bunten, die helfen sollen, dass der Jagderfolg der Katzen minimiert wird. Und wir haben zwei Einsendungen bekommen, die wir heute gerne vorstellen möchten. Einmal von Sarah und von Nils. Und ich würde einfach mal mit Sarah anfangen und sagen, was Sarah uns mitzuteilen hat. Sie schreibt, unser Kater Findus trägt seit circa anderthalb Jahren einen bunten Halskragen, Katzenkragen, so heißt er, das Original von Birds Be Safe, wenn er rausgeht. Er ist ein sehr guter Jäger, doch seitdem er mit dem Kragen unterwegs ist, hat sich sein Jagderfolg, soweit wir das beurteilen können, rapide verschlechtert. Den Kragen trägt er von Anfang an ohne Probleme. Sie sagt auch noch, es gibt einen Nachteil, die Verlustquote ist relativ hoch. Also der ist ja so gebaut, dass er relativ schnell abgeht, wenn die Katze zum Beispiel in einem Busch hängen bleibt. Und er braucht so ungefähr 3 bis 4 pro Jahr als Ersatz. Manchmal trägt er ihn länger, manchmal kürzer. Und sie sagen aber, es ist ihnen das wert, denn sie wollen ihn nicht die ganze Zeit drin lassen. Denn, und das finde ich sehr vorbildlich, während der Jungvogelzeit zwischen Ende April und August lassen sie ihren Kater Findus nämlich drin. Und das finde ich ein schönes Feedback,
cool, dass
wir mal euch da draußen mitgeben wollten.
Finde ich auch. Vielen, vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe auch noch eine zweite von Nils und ich lese die mal etwas gekürzt vor. Also Nils sagt, wir haben diesen Clownskragen angeschafft und die Katzen haben diesen gehasst, zerfetzt und sich fast stranguliert in der Hecke und an dem ausgefransten Kragen. Also ein bisschen negativere Kritik. Und er schreibt aber auch, es hilft sicherlich, dass der Jagderfolg abnimmt, aber ich denke, dass dieser Kragen absolut albern sind und die Katzen brutal stressen. Martin, ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dass sie vielleicht die Loserkatze ist, wenn sie so einen Clownskragen
trägt. Dass sie vielleicht gedisst werden von den Nachbarkatzen.
Vielleicht. So, Nils sagt aber auch, was wir Wirksames gemacht haben, ist, dass wir eine Katzenklappe mit Timer installiert haben und weiterhilft, nach seiner Einschätzung, dass das viele Spielen mit der Katze den Jagdtrieb reduziert. Sie haben die Maßnahmen ergriffen und Auslöser war, dass 2 Spatzen und eine Singdrossel von der Katze gefangen wurden. Und seitdem sie sehr viel spielen, diese Katzenklappe installiert haben, sind die Vogelopfer wohl deutlich weniger geworden. Und er findet, den Aufwand kann man als Katzenhalterin oder Katzenhalter gut stemmen, wenn man bedenkt, dass Katzen ja derzeit noch steuerfrei sind und eine gewisse Katzenanarchie, schönes Wort, den Siedlungsraum dominiert. Mittlerweile sind wir uns einig, sagt er, dass wir keine Katzen mehr anschaffen würden.
Ja, also ich denke, das rundet die ganze Thematik auch nochmal gut ab und zeigt, es gibt immer verschiedene Wege und es gibt nicht den einen Königsweg, sage ich mal, wie man mit der Problematik umgehen kann.
Ja, sehr spannend. Nochmal danke an die beiden und damit kommen wir auch schon zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Martin, ich fange an mit deiner ersten Schlagzeile. Einstmals ausgestorbene Art kehrt zurück. Kreuzchen-Nachwuchs in Bayern.
Mhm.
Was steckt dahinter?
Kurze Frage an dich, Melanie. Warst du schon mal im Bayerischen Wald?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay, vielleicht solltest du das mal auf deine Reiseliste setzen.
Ja.
Denn dort findet ja seit 2017 ein Wiederansiedlungsprojekt statt für eine Vogelart, eine ganz spezielle, nämlich den Habichtskauz. Über den haben wir schon mal gesprochen und über das Projekt auch in unserer Eulenfolge 21, eine schrecklich kauzige Familie. Und seit 2017,
das sind so lustige Titel immer.
Ja, ja. Ne? Und da wurden seit 2017 nämlich 106 Tiere ausgewildert oder wieder angesiedelt. Und die Nachricht ist aber, dass erstmals in diesem Jahr seit 100 Jahren zwei Freilandbruten außerhalb des Bayerischen Waldes stattgefunden haben.
Wow.
Und zwar mit 5 Jungkäuzen. Und das war eine kleine News wert. Vielleicht noch ganz kurz, 2024 wurden 9 von den 23 ausgewilderten Käuzen mit Sendern, mit GPS-Sendern versehen, sodass man auch vielleicht beobachten kann, wie so die Wanderungsbewegungen sind und so weiter. Und noch ein kleiner interessanter Fakt: von den ausgewilderten Jungkäuzen überlebt immer nur im Schnitt so die Hälfte. Also das ist eine ziemlich große Quote, aber das ist natürlich. Und ganz oft werden sie Opfer von Kollisionen im Straßenverkehr. Das fand ich nochmal ganz interessant zu sagen. Aber auch Beute des Uhus zum Beispiel, der ja sehr viel größer ist als die Habichtskäuze. Aber auch Habichtmarder und so weiter. Genau.
Sind großartige Eltern, die Habichtskäuze. Die verteidigen sehr offensiv ihren Nachwuchs. Also es gibt da gerade in Skandinavien auch so ein paar Straßenschilder, dass man möglicherweise diesen Wanderweg nicht geht, weil da gerade ein Habichtskäuz brütet. Die sind durchaus...
Die können sich verteidigen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, und dann habe ich noch eine zweite News mitgebracht und dazu möchte ich euch gerne mal zwei Fotos zeigen. Ich hoffe, dass ihr das auf die Entfernung erkennen könnt. Fabian, erstmal dir.
Okay.
Nimm es erstmal zur Kenntnis. Du kannst es vielleicht mal kurz beschreiben.
Okay, also Martin zeigt in der
Zwischenzeit nochmal Melanie.
Man sieht zwei Tauben.
Oh,
also
okay.
Zwei Fotos von einer Taube, die ganz blau ist, also so ein türkisblau, am Kopf ein bisschen heller blau und der Flügel. Man sieht es von unten, hat einen pinken Streifen. Also unglaublich buntes Gerät.
Mhm. Ja, und die Schlagzeile zu dieser News ist: Vogel macht blau, Mystery-Taube verblüfft britische Kleinstadt. Ja, was hat es damit auf sich? Der Tatort ist Maidenhead, die Stadt Maidenhead, nördlich von London. Und da sind ein paar Bilder aufgetaucht von eben dieser Taube, mehrfach. Und auf den ersten Blick, also einige Anwohnerinnen dachten, das wäre eine natürliche Taube und haben sich natürlich gewundert, was ist das? Und es gibt ja tatsächlich tropische Tauben, die so bunt sein können. Aber Expertinnen gehen davon aus, also die waren natürlich von vornherein misstrauisch, dass das nichts Echtes sein kann. Und sie vermuten, dass das wahrscheinlich eine gefärbte Taube ist für zum Beispiel eine Gender-Reveal-Party. Also,
ach, okay.
Ja.
Nein.
Und das ist ja auch so ein neuer Trend. Ne? Ich meine, da sind schon Waldbrände entstanden in den USA durch Gender-Reveal-Partys und jetzt müssen also auch Tauben dran glauben und werden eingefärbt. Und das ist natürlich aus tierschutzrechtlicher und artenschutzrechtlicher Sicht natürlich nicht so
gewollt. Okay, also Partys, bei denen bekannt gegeben wird, ist das Baby jetzt ein Junge oder ein Mädchen?
Richtig, genau. Das ist das, was das bedeutet, ja, Gender-Reveal.
Krass.
Ja.
Okay,
und dafür wurde eine Taube gefärbt. Das
genau.
Ist, ich bin aber ein großer Fan von dem Begriff Mystery-Taube.
Ja, ja, ja. Vielleicht kannst du den ja mal aufnehmen.
Absolut.
In deinen Büchern.
Ja. Ich meine, beim ersten Regen ist sie dann wahrscheinlich hoffentlich wieder weiß, nehme ich an.
Vielleicht. Also sie trägt auch zwei Ringe. Also ich vermute fast, dass es eine Zuchttaube ist. Genau.
Also, kannst ja keine Wildtaube fangen. Und eine News haben wir noch für euch. Und zwar eine Siegerehrung. Und zwar von dem Vogel des Jahres 2025. Der wurde gekürt. Am 10. Oktober haben sich die Wahlurnen geschlossen und über 143.000 von euch haben abgestimmt. Danke an alle. Auch danke an unsere UnterstützerInnen, vor allem Hannah Siel und Chris Kauler, die auch schon mal hier zu Gast waren. Tja, der noch amtierende Kiebitz kippt also den Pokal ab. Und zwar vom... Martin, soll ich es gleichzeitig sagen?
Ja.
Okay. Haus Rotschwanz. Okay. Das war super. Also, satte 30% haben für diesen Sieger, für den Haus Rotschwanz abgestimmt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an den Haus Rotschwanz. Weitere Infos zum Siegervogel und auch zu den anderen Platzierungen findet ihr unter vogeldesjahres.de. Falls ihr zu diesen spannenden News mehr wissen wollt, guckt wie immer in unsere Shownotes.
Thema der Woche.
Fabian, ganz kurz. Wir haben ja zu Beginn, also eigentlich machst du ja immer, du gibst uns ja immer Facts, Vogelfacts zur Episodenzahl. Und heute haben wir die Episode 37. Was hast du denn Schönes rausgesucht zur Zahl 37?
Das freut mich unglaublich natürlich, dass du fragst. Da habe ich was vorbereitet. Und zwar 37 Limikolenarten sind regelmäßig, also ungefähr mehr als 10-mal pro Jahr, in Deutschland zu beobachten. Also 37 Limikolenarten, das sind so Wartvögel, also das, was man so sich vielleicht an der Nordsee vorstellt. Aber auch Kiebitze gehören dazu. Und das fand ich eine coole Zahl.
Das ist eine coole Zahl. Ich frage mich zwar immer noch, wie du die rausfindest, aber egal, das können wir mal so klären.
Viel zu viel Zeit dafür.
Gehen wir mal von den Wartvögeln zu einer ganz anderen Vogelgruppe, nämlich zum Mauersegler. Um den dreht es sich ja heute. Und Melanie, ich will mal mit einem Zitat anfangen, was ich aus einem Interview gefunden habe von dir oder mit dir. Und da hast du gesagt, sobald die ersten Mauersegler da sind, schreibe ich es mir auf. Und ich wollte dich fragen, wann waren denn deine ersten Mauersegler in 2024 da?
Also für Deutschland kann ich es tatsächlich nicht sagen. Ich war die ersten 3 Monate dieses Jahr in Venedig. Habe da geschrieben und gearbeitet. War sehr, sehr schön. Und da habe ich tatsächlich irgendwann im März, und so früh sind sie in Deutschland natürlich nicht, da habe ich sonst immer irgendwann im April wahrgenommen. Da habe ich im März plötzlich so ein Geräusch gehört und dachte, ach lustig, man könnte ja meinen, das wäre ein Mauersegler gewesen. Mhm. Und dann irgendwann sah ich einen. Und es war so irgendwann Ende März rum. Da habe ich tatsächlich den ersten gesehen in Venedig.
Und man muss ja auch noch dazu sagen, in Deutschland wohnst du aber wo?
Ich wohne in Köln.
In Köln, ne? Ja. Also da ist das wahrscheinlich nochmal anders.
Ist ja fast als Venedig, ja.
Ja, genau.
Das Venedig-Deutschland.
Genau.
Ja, nee, aber voll spannend. Und weißt du, hast du schon mal davon gehört, also wir wissen ja, dass viele Vogelarten, die ziehen, zum Beispiel durch den Klimawandel oder Klimakrise betroffen sind. Hast du schon mal davon gehört, dass Mauersegler auch früher zurückkommen oder später wegfliegen?
Nein, ich glaube, dass sie, ich habe das Gefühl, dass sie später wegfliegen, aber das ist wirklich überhaupt nicht belegt. Das ist nur so mein persönlicher Eindruck. Und ich habe das Gefühl, seit ich sie beobachte, das ist aber erst ein paar Jahre lang, kommen sie immer ungefähr, irgendwann im April.
So Mitte April.
Da sehe ich so die ersten, genau.
Ich habe tatsächlich mal in einem Buch gelesen, ich habe es mir ja auch mal aufgeschrieben, dass tatsächlich wohl seit 1970, zum Beispiel in Südwestdeutschland, die Erstbeobachtungen um 10 Tage und in Sachsen sogar um 14 Tage früher sind.
Ach,
im
krass.
Jahr.
Es gibt, ich habe mal nachgeguckt, dieses Jahr einzelne Meldungen sogar aus dem März von Mauerseglern.
Wow.
Also einzelne Tiere und dann kommt der große Peak, fängt dann Mitte April an. Ja, und in Venedig ein paar Tage eher. Wobei in Venedig könnte ich mir auch vorstellen, zumindest an der Westküste von Italien gibt es auch den Pfahlsegler. Der sieht so ein bisschen ähnlich aus, klingt auch so ein bisschen ähnlich. Also das ist tricky.
Und man muss natürlich dazu sagen, vielleicht wundert ihr euch jetzt, warum machen wir eigentlich eine Mauersegler-Folge mitten im Oktober? Wir dachten einfach, wir holen mal den Sommer zurück und gehen einfach mal ein bisschen in die Erinnerung, was hat der Mauersegler uns in diesem Jahr so gebracht.
Genau. Finde ich super. Ihr macht so ein bisschen Trauerbegleitung.
Genau.
Ich bin immer sehr traurig, wenn die weg sind.
Ja, mir geht das auch immer so und ich kann es immer kaum erwarten, bis dann im Mai in Berlin meistens mein erster Mauersegler am Himmel auftaucht, also den ich dann sehe.
Ja, und der zweite Grund ist natürlich, du liebst Mauersegler und der dritte Grund, auch nicht zu verachten, ganz Europa oder die ganze Welt ist ja im Taylor Swift-Hype.
Den
Swiftie-Hype, den nehmen wir mit.
Wir sind also auch Swifties.
Wir sind Swifties, kann man so sagen. So heißt er übrigens auf Englisch. Kleine Erklärung von dem Gag. Wir sind jetzt schon total im Seglergespräch. Da habe ich eigentlich ein kleines Spiel vorbereitet zum Einstieg. Und Melanie, du schreibst ja unglaublich schöne Thriller, Romane. Und ich habe gedacht, ich bringe euch mal einen kleinen Kriminalfall mit. Es ist eine Trickbetrügerei aus der Tierwelt. Und ihr müsst zu zweit diesen Fall lösen.
Oh, cool. Okay.
Und um das mal einzuleiten, in welcher Situation ihr euch befindet, gibt es dazu ein kleines Gedicht. So, bereit? In der Kalahari, trocken, kühl und weit, lebten Melanie und Martin, nicht nur zu zweit, mit ihrer Familie tief im Sand, in einem Bau, versteckt im Land. Als Erdfrau Melanie nach Käfern grub und auch Martin, der kleine Erdmannbub, meine Lieblingsstelle, fanden Würmer und Larven lecker und weich. Die beiden freuten sich sogleich. Doch als sie sich kurz versteckten, oh Schreck, war plötzlich all das Essen weg. Ein Schatten huschte schnell vorbei und Melanie rief, was ist das für ein Schrei? Martin sah nur noch den leeren Fleck. Das ganze Essen, es war einfach weg. Was war geschehen? Wer hat's gemacht? Melanie und Martin, in Gedanken erwacht, müssen nun forschen mit scharfem Verstand, um das Rätsel zu lösen, Hand in Hand.
Wow, also erstmal Applaus für die literarische Leistung.
Das möchte ich, also da habe ich ein bisschen dran geschraubt, aber ich hatte natürlich auch KI-Hilfe und da habe ich
Mann,
wieder
hier, okay. Aber trotzdem sehr schön.
Sehr gut.
So, okay.
Ja, was ist passiert?
Was ist passiert?
Warum ist euer Essen weg?
Was hat uns da das
Essen Kalahari,
in der Kalahari?
Also südliches Afrika, Wüste.
Ihr seid Erdmännchen, ich glaube,
wir sind Erdmännchen.
Ja,
ach, das habe ich nicht ganz verstanden.
Rausgehört.
Also ich dachte, wir wären ein Vogel, aber okay. Wir haben, okay, und ein Schatten, der Larven geklaut hat.
Ja.
Ach, ja, das also...
Ich bin todeslost. Ich verlasse mich da jetzt ganz auf dich. Aber ich finde super, dass ich ein Erdmännchen bin. Ich liebe Erdmännchen. Ja. Das ist also, alles, was ich dazu beizutragen habe.
Euch wurde Essen geklaut. Wer könnte es denn gewesen sein?
Also es war höchstwahrscheinlich ein Vogel.
Richtig, korrekt. Martin.
Ja. Wer lebt denn so in der Kalahari? Ein großer Schatten? Was ein großer Schatten?
Also ihr müsst nicht die Vogelart rauskriegen, okay. Aber was hat sich zugetragen? Wie?
Oh je.
Wieso?
Das ist aber kompliziert. Haben wir noch ein paar Indizien? Oder?
Ja, also ihr seid... geflüchtet in euren Bau.
Ja.
Hab das Essen zurückgelassen und okay. Dann war es weg.
Ah, wir hatten also Angst. Also war es ein großer Greifvogel? Nee.
Ja, ihr dachtet das.
Wir dachten, es wäre ein Greifvogel.
Oh, ein Vogel, der sich tarnt als...
Nee. Aber es war auch nicht der Kuckuck.
Nee.
Eine Eule?
Nee, ihr habt gedacht, es wäre Gefahr und seid deshalb geflüchtet. Aber es war eigentlich gar keine Gefahr.
Okay, weil jemand einen Schrei von einem Greifvogel nachgemacht hat.
Es handelt sich hier um Trickbetrügerei.
Ach so, das stimmt, das ist mir entfallen. Wer schreit denn wie ein Greifvogel? Irgendwas Starriges?
Ja, geht grob in die Richtung. Aber wie gesagt, du musst die Vogelart nicht rauskriegen.
Okay.
Es handelt sich um einen Drongo, das kann ich sagen. Ein Trauerdrongo.
Ach so, na klar, der Drongo.
Ah, ja, klar.
Warum bin ich denn da nicht drauf gekommen?
Und was hat der gemacht? Wie hat er euch reingelegt?
Okay, der hat das also mit Intention gemacht.
Er hat das mit Intention gemacht.
Okay, also der kann wahrscheinlich irgendeinen Schrei nachahmen, der wie ein Greifvogel oder wie ein Raubtier klingt.
Ja, das kann er wohl auch. Aber in dem Fall gab es noch was anderes. Ihr dachtet, es besteht Gefahr. Wieso? Was hat der? Er hat nicht den Greifvogel selbst nachgemacht.
Oje.
Er hat den Sommer über euch gut beschützt. Er hat euch immer gewarnt. Er ist sehr aufmerksam, dieser Vogel ist ein guter Wachposten und hat euch immer gewarnt, wenn irgendwas kam. Und er hatte auch oft recht. Aber jetzt ist Winter, die Temperaturen sind kühler und der Drongo muss selbst gucken, wo er bleibt.
Der muss selbst gucken, wo er bleibt.
Hat euer Vertrauen gewonnen und missbraucht es.
Und das macht er wirklich?
Das macht der
Drongo?
Ja.
So,
ich löse es mal auf, weil es ist schon auch ein bisschen schwierig. Der Drongo hat, wie gesagt, euer Vertrauen gewonnen. Also warnt euch einige Male erfolgreich, wenn da irgendein Feind kommt und die Erdmännchen flüchten in ihre Bauten. Jetzt, wenn es kühler wird, braucht er selbst Nahrung und ihm macht nochmal seinen Alarmsound. Und ihr denkt, es wäre Gefahr, es ist aber ein falscher Alarm. Der hat euch reingelegt und klaut euer Essen. Jetzt wird's spannend. Das klappt vielleicht ein oder zweimal. Danach seid ihr schlaue kleine Erdmännchen. Versteht ihr das, dass der Drongo euch reinlegt, dass da gar keine wirkliche Gefahr ist? Was er jetzt macht, er imitiert jetzt nicht mehr seinen Alarmsound, sondern er imitiert den Erdmännchen-Wachmeister. Also er macht den Erdmännchen-Alarmsound und alle Erdmännchen flüchten. Und unglaublicherweise, wenn das nicht mehr klappt, fängt er an, andere Tiergeräusche, also andere Warnsounds, zum Beispiel von anderen Vogelarten, zu imitieren. Die können bis zu 25 verschiedene Warnsounds und auch unterscheiden. Machen sie jetzt eher einen Alarmsound, den die Tierart macht, wenn ein Greifvogel kommt oder wenn ein Schakal kommt oder sowas. Also total faszinierende Trickbetrügerei
aus
der Vogelwelt.
Und theoretisch hätte der Schatten ja auch ein Mauersegler sein können, oder?
Ja, für ein bisschen. Er ist auch dunkel, hat auch einen gespaltenen Schwanz, also ein kleines bisschen in die Richtung geht.
Mhm.
So, okay, das war mein
Aber
kleines...
Aber schön, schöne kleine Krimi-Story.
Ja.
Gefällt mir.
Okay, ich wollte noch sagen, Melanie, du machst ja nicht nur Krimis oder Thriller, sondern du bist auch Podcasterin. Also wahrscheinlich die erfahrenste hier in der Runde. Und erzähl doch mal was darüber. Du hast ja auch kürzlich einen eigenen Podcast.
Ja, das stimmt. Ich habe einen Podcast mit meiner Freundin Laura Kampf, der Künstlerin. Und wir sprechen über Kreativität und über das Freiberuflerinnenleben und alle Themen, die uns da so beschäftigen. Und ich bin oft im Podcast zu Gast, was mir natürlich großen Spaß macht. Ich finde, es ist ein tolles Format irgendwie. Und ich höre selber wahnsinnig viele Podcasts, auch euren. Auch wenn ich den Drongo noch nicht so bekannte. Wie sieht der denn überhaupt aus? Das wollte ich auf jeden Fall noch
fragen. Ich habe auch ein Bild dazu gemacht. Das gebe ich mal. Es ist so ein dunkler Vogel mit einem roten Auge. Einem breiten Schnabel und einem gespaltenen Schwanz.
Sieht, wow. Sieht ein bisschen krähenartig aus eigentlich.
Ja, genau.
Ja, irre. Wahnsinn.
Gibt es auch in Asien ganz tolle mit ganz lang gespaltenen Schwanzfedern. Also ganz toll.
Ah, ja, also schön. Schöne Bezeichnungen, aber...
Ach, cool. Muss ich nachher mal googeln. Finde ich absolut faszinierend.
Ja,
diesen,
ja, gibt es auch von
Vogel.
BBC einen kleinen Ausschnitt genau zu diesem Vogel. Ist ja. Super cool. Ja.
Super spannend.
Kannst du dich vielleicht erinnern, ab wann du Mauersegler bewusst wahrgenommen hast?
Ja, das ist vielleicht so... 10, 12 Jahre her, da habe ich gelebt in einer Dachgeschosswohnung und in der haben Mauersegler genistet. Und ich hatte einen Balkon und die haben direkt darunter, die sind ja immer sozusagen eingeparkt und haben immer krasse Flugkunststücke gemacht. Und ich habe die Kleinen im Dach piepsen hören, im Schlafzimmer.
Das
war unglaublich. Und ich kann mich noch total gut daran erinnern, dass ich dann irgendwann dachte, das sind so auffällige Vögel in ihrem Flugverhalten. Die Rufe, die die ausstoßen, sind irgendwie kaum zu überhören. Wie kann es sein, dass ich die vorher noch nicht wahrgenommen habe? Es war ein unglaublicher Aha-Moment. Wenn man die dann einmal wahrgenommen hat, nimmt man sie immer wahr. Und das fand ich richtig krass. Und das ist ja bei vielem in der Natur so, dass man dann plötzlich denkt, warum habe ich darüber noch nie nachgedacht? Es war tatsächlich ein richtiger Aha-Moment für mich mit den Mauerseglern.
Sehr schön. Ich finde, das ist Ornithologie in a nutshell. Also das, genau diese Welt öffnet sich eben, wenn man sich, wie wahrscheinlich bei jedem Hobby, mehr damit beschäftigt. Finde ich sehr, sehr schön.
Ja.
Und wann hast du dann überlegt, dass du die Mauersegler in deine Bücher einwebst sozusagen?
Ach, das war irgendwie so ein natürlicher Prozess. Man nimmt hier irgendwie alles auf in seine Bücher, was einen irgendwie interessiert. Und die sind da so reingeschwappt. Mhm. Und irgendwann haben mich dann Leute darauf angesprochen, in deinen Büchern kommen ja immer Mauersegler vor. Und ich so, ja, stimmt. Und inzwischen versuche ich sie immer irgendwie unterzubringen, möglichst subtil, damit nicht meine Leserinnen und Leser denken, da ist jetzt wieder der Mauersegler, das macht sie ja immer. Ich versuche immer einen anderen interessanten Weg zu finden, die irgendwie einzubauen. Aber sie kommen wirklich immer vor. So mein Steckenpferd.
Sehr schön, ja. Richtig cool. Ich habe auch, mir ist aufgefallen, ich habe neulich auch ein Buch gelesen von Walter Mörs, den lese ich sehr gerne. Der hat zum Beispiel auch den Blaubeer erfunden. Ja. Und da gibt es auch eine Person, die heißt Professor Dr. Nephelenia Mauersegler.
Also fantastisch. Baut
auch, also auch ein paar anderen Romanen. Der Mauersegler scheint irgendwie so ein sehr charismatisches, sehr schönes Naturelement zu sein.
Und irgendwie scheint er ja auch so ein unerreichbarer Vogel zu sein, habe ich immer das Gefühl. Also er fliegt immer weit oben am Himmel. Man sieht ihn zwar oft, aber man kommt ihm eigentlich nie so richtig nahe. Ne? Und deswegen war ich in diesem Jahr ganz froh, als ich erfahren habe, dass RSPB, also der britische große Vogelverein, ich weiß gar nicht, wofür das steht.
Royal Society for Protection of British Birds.
Ja, so. Ja, okay. Also gebt das mal bei Google ein, dann findet ihr das. Und da gab es in diesem Jahr eine Webcam in einem Mauerseglernistkasten. Und das war so faszinierend. Also ich hatte den oft im Hintergrund laufen. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft die so schreien im Brutkasten, im Nistkasten, wie draußen am Himmel. Also das ist ein Gekreische die ganze Zeit, dass ich das dann immer auf stumm schalten musste, damit mich das beim Arbeiten nicht stört.
Lieber Arbeitgeber von Martin, bitte beim nächsten Mal beim Vorbeigehen checken, welche Fenster im Sommer auch sind.
War immer im Hintergrund. Aber wie gesagt, das war super interessant zu sehen, wie die miteinander agieren, wie sie im Nest hocken, wie die Eltern die Jungen füttern. Das war also, die sind mit vollen Kehlsäcken zurückgekommen, voll mit Insekten. Also das war super faszinierend. Kann ich jedem nur empfehlen, im nächsten Jahr vielleicht mal bei RSPB nachzuschauen.
Das mache ich auf jeden Fall. Hört sich super an.
Wenn Leute etwas machen wollen für den Mauersegler, also wenn sie ihm helfen wollen, was fällt dir denn da so ein? Was für Maßnahmen gibt es denn, die man treffen kann, damit man ja den Mauerseglerpopulationen in unseren Siedlungen hilft?
Ja, also die nisten ja vor allem in unseren Gebäuden, ne? Und ich glaube, was man auf gar keinen Fall machen sollte, wäre irgendwie ein Gebäude zu versiegeln. Mhm. Also ich habe um mich herum super, super viele Mauersegler, weil ich in so einem Altbauviertel in Köln wohne, wo die halt gut nisten können. Es gibt auch Nistkästen, die man aufhängen kann, so spezielle. Habt ihr, glaube ich, auch vom NABU.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall hilfreich. Und dann ist natürlich gut, irgendwas zu machen, was den Insekten hilft, weil Mauersegler fressen Insekten. Und ich glaube auch sehr viele, ich weiß die Zahlen nicht, aber da kommt richtig was bei rum. Mhm. Vor allem, wenn die ihre Kleinen füttern. Und wenn man irgendwie einen Garten hat, alles, was man da machen kann, was gut ist für Insekten, ne? Kein Gift, die Wiesen stehen lassen, alles, was einem da so einfällt. Das sind auf jeden Fall auch gute Dinge für den Mauersegler.
Zum Thema Insekten, die Zahl bringe ich immer super gerne, weil die mich selber so fasziniert. Ein Paar kann pro Tag an einem guten Tag, also mit gutem Wetter, bis zu 20.000 Insekten sammeln für seine Jungen in der Brutzeit.
Wenn man das da pro Sekunde auch aussetzt, ist unfassbar.
Also es war unglaublich und das sind dann 90 bis, was habe ich mir aufgeschrieben? Ich weiß die Zahlen nicht mehr.
800
Tiere, je nach Größe der Beutetiere. Also ganz Wahnsinn.
Irre.
Genau, was ich noch sagen wollte, genau, Nistkästen, also Nisthilfen und die müssen auch sehr weit oben angebracht sein. Also die Mauersegler sind ja exzellente Flieger und sie brauchen also freien Anflug und sie müssen meistens von unten anfliegen. Deswegen also mindestens 4 Meter über dem Boden. Und wie gesagt, ein freier Anflug. Aber eine Gefahr, die viele Mauersegler auch haben, neben der Sanierung und neben dem Verlust der Lebens- oder Brutstätten, ist auch, dass sie zum Beispiel in Hitzesommern aus den Nestern fallen.
Ja.
Und vielen von euch ist das vielleicht schon so gegangen, dass sie Mauersegler gefunden haben Und die kommen dann oft in Pflegestationen. Und wir wollten mal eine Nabu-Wildvogel-Auffangstation zu Wort kommen lassen und haben deswegen mal mit Josephine gesprochen. Und Josephine sagt uns mal, warum, was die Gründe sind, warum Mauersegler hauptsächlich zu Ihnen kommen.
Hallo, ich bin Josephine Sonntag von der Nabu-Wildvogelhilfe Jena. Wir nehmen im Jahr circa 50 Mauersegler auf, neben vielen, vielen anderen Vogelarten. Und die häufigsten Gründe, warum die Mauersegler zu uns reinkommen, sind in der Regel die sogenannten Hitzeopfer. Also Mauersegler sind ja Gebäudebrüter. Und aufgrund des Klimawandels haben wir in Deutschland eben diese sehr langen Hitzeperioden, ne? Und aufgrund dieser langen Hitze heizen sich die Nester auf und in den Nestern kann es ungefähr zwischen 80 und 100 Grad werden. Ne? Also das ist quasi auch gut gemessen worden und eine gesicherte Datenlage dafür da. Wegen dieser Hitze stürzen sich die jungen Mauersegler dann häufig aus dem Nest heraus, weil sie einfach total verzweifelt sind. Und in so einem Fall ist es dann natürlich auch sehr schwierig, die Mauersegler wieder zurückzusetzen. Also zum einen kommt man einfach sehr schlecht an die Nester ran. Und wenn man rankommt, dann stürzen sie sich in der Regel gleich wieder raus, weil wir ja die Ursache nicht lösen können. Ja, ein anderer Grund, weshalb sie die Nester häufig viel zu früh verlassen, ist einfach eine Hungersnot, ne? Also durch den Insektenmangel können einfach die Mauersegler nicht ausreichend von ihren Eltern ernährt werden. Und dann, wenn sie zu großen Hunger haben, sind sie ebenso verzweifelt und stürzen sich auch deshalb oft aus den Nestern dann raus.
Also das fand ich super interessant und ich kann mich auch erinnern in den letzten, im letzten Jahr war es, glaube ich, vor allem, dass da sehr oft Mauersegler gefunden wurden, ja, und in diese Wildvogelstationen gebracht wurden, aufgrund eben dieser Tatsache.
80 bis 100 Grad. Und dass wir auch in einer Zeit leben, wo eben dieser Insektenschwund so spürbar ist, dass wir live erleben, wie Vögel verhungern. Also.
Ja. Und Josephine hat auch gesagt, das ist ein ganz besonderes Erlebnis, Mauersegler zu erleben, weil sie so unglaublich sozial sind, also untereinander. Also sie kuscheln im Nest und sie sagt auch, sie sind zum Beispiel anders als Amselküken, die ein bisschen mehr so um das Futter auch konkurrieren untereinander. Und sie sagt auch, sie, das fand ich ganz süß, Zitat, ihr Gesichtsausdruck ist chronisch niedlich. Und das ist tatsächlich so, das kann ich auch bestätigen. Also bei RSPB, als ich die Mauersegler beobachtet habe im Nest, also mit ihrem kleinen Schnabel, der ja gar nicht so klein ist, aber der Schnabel selbst ist klein, aber die Schnabelspalte ist ja sehr groß. Die sind schon sehr knuffig. Und sie sagt aber auch, es gibt ein paar Schwierigkeiten mit Mauerseglern in der Pflege und dazu hören wir sie nochmal.
Und obwohl Mauersegler so niedlich sind in der Aufzucht auch, sind sie trotzdem häufig eine unbeliebte Art bei Pflegestellen, weil sie in der Pflege einfach so sehr aufwendig sind. Also sie sind schwierig per Hand zu füttern. Sie können nicht wie ein Buchfink aus dem Napf was picken, sondern sie müssen per Hand gefüttert werden, da sie ja in der Luft eigentlich auch keschern und niemals jetzt irgendwie vom Boden was aufnehmen würden. Der Schnabel ist sehr empfindlich. Also bei unsachgemäßer Fütterung kann man auch leicht den unteren Teil vom Schnabel brechen. Man darf ihnen auf keinen Fall Wasser in den Schnabel geben. Das Gefieder ist sehr empfindlich, deshalb dürfen sie nur untergebracht werden in Boxen, die glattwändig sind und keinerlei Struktur haben, damit die sich das Gefieder nicht abrubbeln daran. Ne? Und sie brauchen auch regelmäßig eine Vitamin-B-Zufuhr. Ne? Und wenn diese Zufuhr nicht kommt, dann hat das die sogenannte Sternguckerkrankheit zur Folge immer. Deshalb ist das ganz wichtig, dass die auch regelmäßig Vitamin B kriegen. Ja, und weil sie eben so aufwendig sind, deshalb stöhnen viele Pflegestellen auf, wenn es wieder heißt, es kommt ein Mauersegler rein.
Anstrengende kleine Pfleglinge. Übrigens, die Sternguckerkrankheit durch bestimmte Mangelerscheinungen gibt so Gelenkverspannung oder sowas. Also ich kenne das, glaube ich, von Kaninchen auch. Die können das haben, dann gucken die immer mit so einem verdrehten Nacken und gucken so nach oben. Ich glaube, daher kommt der Name. Ja, noch eine Ergänzung dazu. Die Mauersegler, falls ihr mal jemanden findet, also falls ihr nicht jemanden, sondern Mauersegler, dann meldet euch auf jeden Fall bei so einer professionellen Aufzuchtstation. Ihr habt gehört, es ist sehr kompliziert. Und auch nicht bitte irgendwie den Vogel in die Luft werfen, um zu gucken, ob er wieder fliegt, sondern einfach in glatten Karton und bei einer Station melden.
Ja, und an der Stelle auch nochmal Dank an Josephine und die ganzen anderen Ehrenamtlichen, die in diesen Wildvogelstationen ja so wichtige Arbeit machen. Und ich weiß auch, in diesem Jahr waren sie alle super überlastet, wieder wie jedes Jahr eigentlich. Und wenn ihr helfen wollt, könnt ihr das natürlich immer gerne durch eure ehrenamtliche Beteiligung, aber natürlich auch durch Spenden. Also das war mir nochmal ganz wichtig oder uns wichtig, das hier nochmal zu sagen. Und teilt uns gerne auch mal eure Mauerseglergeschichten mit, wenn ihr Mauersegler gefunden habt oder vielleicht welche bei euch brüten habt, dann schreibt uns gerne.
Ich würde sagen, wir schließen dieses Thema so langsam, aber ich möchte euch noch ein paar kleine Funfacts mitgeben. Das liebe ich ja so sehr. Also Mauersegler verbringen wirklich fast ihr ganzes Leben in der Luft. Nur das Brüten, das haben sie noch nicht an die Luft angepasst, vielleicht.
Kleine Fallschirme kommt das auch noch.
Also sie schlafen in der Luft, durch Gehirnhälften ausschalten, sie paaren sich in der Luft, wie auch immer sie das machen. Und sie fressen natürlich in der Luft. Also wirklich komplett faszinierend an das Leben angepasst. Sie haben alle vier Zehen nach vorne, um sich perfekt festzukrallen an Mauerspalten, an Häuserrändern. Und was ich auch super faszinierend finde, das sind keine Schwalben. Also Schwalben sind Singvögel, Mauersegler ist eine ganz eigene Ordnung. Und zu der Ordnung von den Mauerseglern gehört auch eine extrem süße Gruppe. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, Melanie. Wenn du schon mal irgendwie auf dem amerikanischen Kontinent warst und eine bestäubende kleine Vogelart gesehen hast.
Kolibris
sind Apodiformes, also sind Seglervögel.
Wow.
Komplett faszinierend, ja.
Absolut.
Sehr nah verwandt. Also die nächsten Verwandten der Segler sind Kolibris.
Fantastisch.
Also immer wieder faszinierend auch zu sehen, wie Schwalben und Mauersegler sich so ähnlich sehen, weil sie sich evolutiv in dieselbe Richtung entwickelt haben, obwohl sie eigentlich nicht näher miteinander verwandt sind. Ne?
Ja. Gut, ich glaube, damit können wir drei Swifties jetzt mal hier langsam zum Ende kommen. Und ja, super spannend. Und dann kommen wir zum Nabu-Gezwitscher.
Nabu-Gezwitscher.
Ja, ich habe euch heute was mitgebracht aus dem Nabu-Universum. Und zwar heißt es Gemeinsam für Streuobstparadiese. Das ist ein Projekt, gemeinsam vom NABU Sachsen und vom NABU Bundesfachausschuss Streuobst, so ein Zungenbrecher. Ihr wisst ja vielleicht, Streuobstwiesen sind wichtig. Sie sind wichtige Lebensräume, die immer mehr verloren gehen, weil sie nicht mehr gepflegt, weil sie nicht mehr genutzt werden. Für Vögel, für Pflanzen, für ganz viele Tiere, also eine ganze Lebensgemeinschaft. Und es gibt jetzt ein Förderprogramm für den Erhalt und die Verbesserung von Streuobstwiesen. Und da geht es um innovative Ideen, wie man Streuobstwiesen klimatisch anpassen kann, wie man die Vermarktungsmöglichkeiten verbessern kann, wie man Kooperationen eingehen kann und so weiter. Und aufgepasst, jetzt geht das an euch. Ihr könnt euch bewerben, wenn ihr so ein Projekt habt oder wenn ihr lokale Akteure kennt, dann sagt das gerne weiter. Der Förderumfang je Projekt beträgt zwischen 1.000 und 10.000 Euro. Also das lohnt sich schon. Unterstützt wird das von der Postcode-Lotterie. Und Bewerbungsfrist ist der 15. November 2024. Mehr Infos dazu findet ihr unter nabu.de/streuobstparadies.
Kommen wir jetzt zur letzten Kategorie der Folge, zum Bird of the Day. Martin, heute darfst du zumindest vorspielen und ich stelle ihn vor.
Drecke meinen Arm.
Schön.
Ich muss gestehen, ich hätte den Vogel nicht erkannt.
Ich war vor kurzem noch in Italien auf einem Vogelschutzcamp und da zogen 100 von denen durch mit diesem Ruf. Das war wunderschön. Ja, wir haben hier einen Nahverwandten des Mauerseglers, die zweite Seglerart, die in Deutschland brütet. Und damit habe ich schon ziemlich viel verraten. Ich sage mal noch zwei, drei Fakten dazu. Die schaffen Geschwindigkeit von bis zu 250 km/h. Extrem schnell. Sind größer als der Mauersegler, bräunlich und haben einen weißen Bauch. Also sind wirklich riesige Segler. Also das ist der zweite Teil des Namens, Segler. Und es sind die Alpensegler.
Melanie, hast du schon mal einen gesehen?
Oh, wollte ich auch gerade fragen.
Nicht wissentlich, ich glaube nicht. Ich glaube, die wären mir aufgefallen.
Ja, brüten in Süddeutschland und im Mittelmeerraum. 420 Brutpaare haben wir aktuell in Deutschland, also die Zahl ist von 2020. Und die befinden sich halt in Baden-Württemberg und am Oberrhein. In Freiburg gibt es einen kleinen Hotspot. Also da könntest du, wenn du da mal bist, achte drauf im Sommer. Ja. Wirklich tolle Vögel. Und die brüten meist auch an ganz, ganz hohen Gebäuden. Eben sogar noch höher als der Mauersegler. Ja, und ich würde sagen, wir spielen ihn nochmal ein. Ah, da noch ein Fakt fällt mir noch ein. Ein Freund von mir, wir haben ja vorhin auch was zur Aufzucht gehört und dass man ihn ganz vorsichtig nur füttern darf mit der Pinzette. Ein Freund von mir hat, ein Italiener, der hat Alpensegler-Pfleglinge bekommen und hat die großgezogen. Und zwar hat er dann im Sommer einen Wollpulli angezogen und da hingen vorne die ganzen kleinen Alpensegler und dann hat er immer so, weil du musst die ständig füttern, bei der Arbeit so zwischendurch dann mal so ein paar Insekten mit Pinzette an die an seinem
Wollpudel
verfüttert. Ja.
Oh.
Sehr schön.
Da musst du mal ein Foto raussuchen, ob es eins gibt.
Mache ich.
So, wir spielen hier nochmal ein.
So, und denkt dran, wie immer, guckt bei Social Media vorbei an dem Tag der Veröffentlichung. Da machen wir eben eine kleine Aktion zum Vogel des Jahres. Also folgt dem NABU Instagram-Kanal.
Ja, Melanie, schön, dass du da warst. Das hat uns Spaß gemacht,
mir
über
auch,
Mauersegler
danke.
Zu sprechen.
Ja.
Und wir freuen uns schon auf die Wiederkehr der Vögelchen, ne? Und sind gespannt, wie sie in deinem nächsten Buchtitel vorkommen werden.
Absolut, ich lasse mir was einfallen. Ja. Ich freue mich auch schon wie Jeck auf den nächsten April.
Ja, richtig, richtig schön, dass du da warst. Hat uns sehr gefreut. Ja, und ihr Zuhörenden da draußen, wenn ihr die Folge hört, dann guckt mal nach den Büchern von Melanie Rabe, dann freut euch auf die Mauersegler, die bald kommen. Und natürlich abonniert den Podcast, folgt uns, aktiviert das kleine Glöckchen.
Schreibt uns gerne über vogelpodcast@nabu.de, wenn ihr Lob, Kritik, Anregungen, was auch immer habt. Wir freuen uns immer, das wisst ihr. Und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen, wie immer. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.